Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Am siebten Tage sollst du ruhen, so steht es im Alten Testament. Das Gebot der Sonntagsruhe hat eine lange Tradition und zugleich steht es in unserer modernen 24-7-Welt zur Disposition. In vielen Religionen gibt es Regeln für Pausen und Ruhezeiten, für Kontemplation, Gebet, innere Einkehr. Doch wie funktioniert das, wenn Menschen ständig erreichbar sein können und auch die Freizeit gestaltet werden soll? Unser Autor Burkhard Schäfers beschäftigt sich in dieser Woche mit der Bedeutung des Nichtstuns in Religion und Philosophie. Im zweiten Teil seiner Reihe geht es um eine Kulturgeschichte der Arbeitspause, die vor allem der Arbeit dient.
In der Fabrikhalle lärmt es unablässig, die Maschinen stehen niemals still. Auch der Bürocomputer ist unerbittlich. Mit einem Signalton ploppen E-Mails auf, Erinnerungen an die volle To-Do-Liste. Dazwischen klingelt das Handy und die Chefin steht mit einem neuen Auftrag in der Tür. Karl-Heinz Geißler ist emeritierter Professor für Wirtschaftspädagogik und über Jahrzehnte ein gefragter Gast in evangelischen und katholischen Akademien. Er bezeichnet die Menschen als glückliche Sklaven, die gar nicht mehr merken, was ihnen fehlt.
Ich meine damit, dass unsere Ökonomie auf Pausenlosigkeit hinzielt. In dem Moment, wo sie Zeit in Geld verrechnet und durch die Verdichtung möglichst alle Zeiten in Geld verrechnet, kommen die Pausen unter Druck.
Die Pausenlosigkeit sei inzwischen oft das Ideal, sagt der Wirtschaftsexperte. Aber selbst wenn jemand in seiner Arbeit aufgehe, benötige er regelmäßige Unterbrechungen, erklärt Karl-Heinz Geißler, der sich seit langem wissenschaftlich mit dem Phänomen der Zeit beschäftigt.
Eine Pause ist sozusagen ein Teiler. Sie teilt zwischen dem, was war, und dem, was kommt. Also sie macht aus einem kontinuierlichen Prozess mehrere unterschiedliche Prozesse. So können wir zwischen Vergangenheit und Zukunft überhaupt nur unterscheiden, in dem, was dazwischen ist. Sonst geht alles immer weiter. Und dieses Dazwischen ist ganz wichtig, um Orientierung zu finden. Aber auch der Körper verlangt das.
Auch aus ökonomischer Sicht sind Pausen sinnvoll, verdeutlicht Geißler an einem Beispiel. Im Jahr 1914 beschlossen in England Regierung und Industriellenverband, die Bänder zusätzlich sonntags laufen zu lassen, um mehr zu produzieren. Allerdings nur für kurze Zeit, denn die Arbeiter brachten weniger Leistung, es passierten mehr Fehler, die Menge der Güter nahm ab. Einige Jahrzehnte zuvor, in den Anfängen der Industrialisierung, waren in den Fabriken noch gar keine Pausen vorgesehen und das bei 14- bis 16-Stunden-Tagen. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hielten organisierte Pausen Einzug. Im Tarifvertrag der Buchdrucker aus dem Jahr 1873 heißt es:
Die tägliche Arbeitszeit ist eine 10-stündige, inklusive eine Viertelstunde Frühstück und eine Viertelstunde Vesper.
Eine neue Errungenschaft jedoch waren solche Auszeiten nicht, sagt Zeitforscher Geißler.
Vor der Industriegesellschaft haben 90% der Menschen in der Landwirtschaft gearbeitet. Und in der Landwirtschaft gibt die Natur quasi die Pausen schon vor. Allein durch die Jahreszeiten. Der Winter ist eine Pause, eine große, lange Pause für die Bauern. Der Sommer ist dafür etwas hektischer oder der Frühjahr. Das musste später dann in der Industriegesellschaft, wo man der Natur entfremdet wurde, musste das kompensiert werden durch organisierte Pausen.
Und heute in der digitalen Dienstleistungsgesellschaft gibt das Arbeitsrecht für Festangestellte zwar immer noch Pausen vor, aber mehr Menschen sind freiberuflich tätig, es gibt Homeoffice, mobiles Arbeiten. Job und Freizeit sind schwerer zu trennen. Mit dem Smartphone lassen sich selbst am Strand Nachrichten beantworten und Aufträge bearbeiten. Das hängt mit dem Wesen des Internets zusammen. Es hat keine Zeitstruktur, keinen Anfang, kein Ende, kennt keine Pausen. Also ist es am einzelnen Beschäftigten, sich diese zu organisieren und zu nehmen.
Wenn die Leute heute über Zeitstress klagen, dann klagen sie über diese Zeitlosigkeit der Vorgaben, über die Zumutung, immer alles selbst entscheiden zu müssen, was Zeit betrifft und Pausen betrifft in dem Fall. Und das ist eine Last, die dann im Extremfall zum Burnout führt. Burnout ist nichts anderes, als wenn ich meine Zeitstruktur verloren habe und meinen Kontakt zu meiner eigenen Pausenkultur, die in meinem Körper herrscht.
Ich finde trotzdem, dass man den Gedanken unbedingt wachhalten sollte, dass selbstverständlich jeden Menschen die Möglichkeit offen steht, aus seinem Leben etwas zu machen und sich eben nicht von irgendwelchen Erwartungen oder von der Arbeit treiben zu lassen, dass man darüber krank wird.
Es ist die alte Frage nach der Willensfreiheit des Menschen, die Isabel Mandrella benennt, katholische Professorin für philosophische Grundfragen der Theologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Dass man das Gefühl hat, man bewegt sich in einem unaufhörlichen Hamsterrad, ist ja genau der Verlust an Autonomie. Also dass wir feststellen, wir können gar nicht mehr so über unsere eigene Zeit verfügen, wie wir es wollen. Ständig will jemand etwas von uns. Und dass man das dann durchaus als einen autonomen Akt der Befreiung verstehen kann, wenn man dann auch ganz bewusst einmal sich herauszieht.
Bildschirmpausen, Smartphone-Verzicht. Bei einer Forsa-Umfrage zu ihren Vorsätzen für 2019 sagte fast die Hälfte der Befragten, sie wollten in diesem Jahr seltener online sein. Manche Pausenbedürftige suchen den Rückzug in die Natur, beim Wandern oder an einem einsamen See. Oder darf es gleich ein Sabbatjahr sein? Im öffentlichen Dienst und in manchen Unternehmen können Mitarbeiter für längere Zeit ins Ausland gehen, einen Freiwilligendienst einschieben, sich um die Familie kümmern. Der religiöse Ursprung des Sabbatjahrs findet sich in der jüdischen Tora und damit auch im christlichen Alten Testament. In jedem siebten Jahr sollen Sklaven freigelassen werden und die Felder brachliegen, so kann sich die Erde erholen. Wie heute die Beschäftigten, was auch den Unternehmen nutze, sagt Wirtschaftsprofessor Karl-Heinz Geißler.
Das ist ökonomisch sinnvoll, sonst würde es nicht gemacht. In solche Situationen der Distanz zu der Arbeit zu kommen, um sich neu zu orientieren. Wenn ich nur noch diesen Tunnelblick habe für die eigene Arbeit, bin ich nicht flexibel für Neues und für Veränderungen. Das kann ich schulen durch Kontakte mit anderen Kulturen und anderen Landschaften und so weiter.
Indes steht selbst die Pause in der Gefahr, verzweckt zu werden. Die Rufe nach Auszeiten werden lauter und die kommerziellen Angebote zahlreicher. Vom Wellnessboom bis zum Schokoriegel Lila Pause.
Pausen sind ja für einen Ökonomen sozusagen die Herausforderung, ein Pausenprogramm zu entwickeln oder die Pause mit Musik zu füllen. Von der Toilette bis zum Aufzug wird man bedudelt mit irgendwelcher Musik, um möglichst keine Pausen entstehen zu lassen, möglichst abgelenkt zu werden, denn es geht ja um Verkaufen.
Also das ist ja auch dieser merkwürdige Prozess, dass wir unsere Arbeitszeit immer weiter reduzieren, immer mehr Freizeit zur Verfügung haben, aber dann in der Freizeit ja auch wieder in völlig irrsinnige Aktivität verfallen. Bloß nicht auch nur einen Tag Urlaub ungenutzt lassen, ab in den Flieger und was weiß ich. Also man meint sich von einem solchen Arbeitsethos zu lösen, aber macht sich praktisch wieder zum Sklaven andere Erwartungen, nämlich das, was man dann Freizeitaktivität nennt.
Die Philosophieprofessorin Isabel Mandrella plädiert für wirkliche Auszeiten, um Freiräume im Kopf zu bekommen, damit sich die Gedanken sortieren können. Nur, wo liegt die goldene Mitte zwischen zu wenig und zu viel Pause? Wer dauernd den E-Mail-Abwesenheitsassistenten einschaltet, erntet schiefe Blicke. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Ein schmaler Grat ist das mit der richtigen Pausenkultur. Der Workaholic ist anerkannter als der Faulpelz, sagt Zeitforscher Geißler.
Diese Gesellschaft verlangt Aktivität. Wer keine Pausen macht, ist sicher ein angeseheneres Gesellschaftsmitglied als jemand, der zu viele Pausen macht. Der zu viele Pausen macht, gilt sozusagen als das, was man früher Müßiggänger benannt hat.
Hingegen für jene Digitalarbeiter, die unter einem Mangel an Muße leiden, hat Geißler einen Rat.
Ich empfehle, eine Form der Pause, der Zeit zuzuschauen, wie sie vergeht.
Eine Kulturgeschichte der Arbeitspause von Burkhard Schäfers. Morgen hören Sie Teil 3 unserer Reihe über den Nutzen des Nichtstuns in Religion und Philosophie. Dann geht es um geistliche Übungen und religiöse Praktiken, wie die Meditation.